Guten Abend zusammen. Herzlichen Dank fürs Kommen an diesem schönen Mittwochabend. Dienstagabend ist heute. Hätte man auch schön im Biergarten sitzen können. Danke, dass Sie trotzdem gekommen sind. Heute geht es um, ich bin übrigens nicht Peter Westhoff, sondern Andreas Weber. Peter Westhoff ist der andere Herr, der sonst immer spricht, der jetzt im Publikum sitzt. Heute geht es um Pflanzen und deren Rolle als Wirtschaftsfaktor, auch im globalen Wirtschaftssystem. Aber bevor wir zu den Pflanzen kommen, erstmal zum Begriff Natur. Was fällt Ihnen zum Begriff Natur ein? In den letzten Vorträgen durften Sie immer zuhören, jetzt müssen Sie selber arbeiten. Natur, Assoziationen,
Wald,
ja.
Gesund.
Gesund, ja. Wir?
Ja,
wir sind auch Natur, genau, Menschen sind auch Natur, ja.
Nicht vom Menschen geschaffen,
nicht vom Menschen, wenn Menschen Natur sind und der Mensch schafft was, ist das dann noch Natur oder nicht mehr Natur, ist die Frage.
Das heißt, wenn der Mensch nicht eingreift.
Ja.
In Bezug auf Flora und Fauna.
Okay.
Also ich denke, wir gehören doch dazu, nicht? Auch wenn wir es nicht gerne hören, aber wir gehören dazu.
Also sehen wir schon, dass wir für Natur ziemlich verschiedene Vorstellungen haben, ne? Also je nachdem, wie man drauf guckt, kommt man halt zu anderen Assoziationen. Und wenn man das Bild jetzt hier anguckt, ist schon schöne, reine Natur. Das hier ist ein Ausschnitt aus einer amerikanischen Prärie. Wenn Sie jetzt einen größeren Ausschnitt außenrum sehen würden, dann würden da eine ganze Reihe von Leuten mit Fotoapparaten rumstehen, die mit dem Bus da hingekarrt worden sind, um sich dieses kleine Stück Prärie anzugucken. Aber so in dem Ausschnitt hier sieht es wirklich aus wie ein originales Stück amerikanische Prärie, so wie sie ausgesehen hat, bevor die Siedler dorthin gekommen sind. Das ist auch Natur. Hier würden Sie wahrscheinlich gerne mal so eine Blume mitnehmen oder sich da auch mal hinsetzen. Den hier, der sieht zwar auch schön aus, aber den würde man nicht so gerne essen. Ist aber Natur. Ja. Mit gesund, das war ein Begriff, der vorhin kam, ist das schon nicht mehr so ganz zusammenzubringen, oder? Ich meine, die alten Germanen haben die Dinge auch gegessen. Und die sind auch in einer gewissen Menge auch verträglich und machen schöne Halluzinationen. Und man hat dann auch, wenn jemand einen sehr guten Trip hatte, dann das Wirksprinzip wird wieder ausgeschieden im Urin. Und das kann man dann auch weitergeben. Also, aber wenn man zu viel davon konsumiert, ist das nicht gesund. Andere Frage, wovor haben Sie jetzt hier mehr Angst? Vor der Vogelspinne oder von dem Deux-Chevaux? Man intuitiv würden die meisten sagen vor der Spinne, weil das steckt irgendwie drin. Ne? Warum frage ich das? Mir geht es so ein bisschen dabei, darum zu reflektieren, der Begriff Natur natürlich, aber auch die Art und Weise, wie wir auf bestimmte Dinge intuitiv reagieren. Dass wir Dinge als unnatürlich empfinden oder als natürlich empfinden. Und wenn man dann die in bestimmten Kontext bringt, kann man dann auch Meinungen damit beeinflussen. In dem Fall hier ist es so, dass wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen möchte mit dem Tier in einem Raum sitzen oder würde sich in eine Garage mit dem Auto setzen? Also, ja. Wenn wir das jetzt mal als Risikobewertung betrachten, Spinnen und Verkehr, würden wir sehen, dass wir in Deutschland im letzten Jahr etwas mehr als 3000 Verkehrstote hatten. Das heißt, das Risiko, durch einen Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, bei 80 Millionen Deutschen, ist 80 Millionen geteilt durch 3000, ergibt dann 1 zu 2700. Also ist, bitte? 27.000, ja genau. Ach, so 10er Potenz hin und her ist immer drin. Muss auch mal 5 gerade sein lassen. Ne? Aber das individuelle Risiko eines Deutschen, durch einen Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist 27.000. Für Schlangen und Spinnenbisse habe ich nicht so wahnsinnig viele Zahlen gefunden, aber in den USA sind das 10 pro Jahr. Das ist also ein Risiko von 1 zu 28 Millionen. Wir haben ungefähr 280 Millionen US-Bürger, 10 Tote durch Spinnenbisse, also daraus ergibt sich dieses Risiko hier. Das heißt also, selbst wenn man jetzt intuitiv diese Vogelspinne erstmal als bedrohlich empfindet, ist das Risiko, durch so eine Vogelspinne irgendein Leiden oder zu Tode zu kommen, sehr viel geringer als durch den Verkehr, sehr viel gefährlicher. Wenn man jetzt mal noch andere Dinge mit reinnimmt, zum Beispiel so kleine, nette Einzeller aus der Gattung Plasmodium, sagt Ihnen das was? Plasmodium? Nö? Malaria, das ist der Malaria-Erreger. Der bringt jedes Jahr 2,5 Millionen Menschen um. Und wenn man jetzt die ungefähr 7 Milliarden Menschen auf der Erde teilen durch diese 2,5 Millionen, dann kommen wir auf ein individuelles Risiko für jeden von uns von 1 zu 2.800. Das heißt, das Risiko jedes Erdenbürgers, durch Malaria zu sterben, ist 10-mal höher, als in Deutschland vom Auto überfahren zu werden. Es sind also, wenn man so mal diese ganzen Zahlen miteinander so ein bisschen betrachtet, kann man vielleicht beginnen, sich ein Gefühl dafür zu bekommen, was ein Risiko ist, wie man ein Risiko bewertet und wie ein individuelles Risiko ist. Ich komme später nochmal auf diese Punkte zurück. Die drei größten Todesrisiken aus der Sicht von Laien, das war eine Erhebung in 1992, sind Asbest, Giftmüll und starke Medikamente. Und wenn man jetzt Experten befragt, sagen die, rauchen wenig Bewegung und Spirituosen. Die ersten beiden kann ich nachvollziehen, den dritten nicht. Also Spirituosen sind nicht kein Todesrisiko, zumindest nicht, wenn man in Maßen benutzt. Das zeigt aber auch, dass die Risikobewertung durch Individuen, durch Laien eine andere ist als die durch Experten. Und das spielt immer wieder eine Rolle, wenn wir hier über Dinge sprechen, die zum Beispiel mit genetischem Engineering und solchen Dingen zu tun haben. Ich komme auf den Punkt auch nochmal zurück. Nochmal ein bisschen Natur. Das ist ja eigentlich schöne Natur. Waren Sie da schon mal? War da jemand schon mal? Wissen Sie, wo das ist? Das ist der Petrified Forest National Park im Südwesten der USA. Das sind im Prinzip weiche Gesteinsformationen oder im Prinzip Lehm, der sich da abgelagert hat, und diese Strukturen ergeben sich durch die seltenen Niederschläge, die dort stattfinden. Das im Prinzip sind das Lehmhaufen. Dass die noch dastehen und dass die so lange dastehen, heißt, dass es da sehr selten regnet, sonst wäre da schon alles längst weggewaschen worden. In solcher Natur würde man sich wohlfühlen, wenn man in einem schönen SUV, ergekühlt, dahin fährt, mal aussteigt, so diesen Trip so um den Rim da außen rum macht, sich das anguckt, dabei ein bisschen Sonnenbrand kriegt, sich wieder reinsetzt und wegfährt. Dann ist das schöne Natur. Wenn man da überleben muss, dort Pflanzen anbauen muss, von dem leben muss, was diese Erde hier hergibt, dann ist das schon nicht mehr so angenehme Natur. Es ist nach wie vor Natur, aber das ist eine Natur, von der wir nicht einfach leben können. Und von dieser Natur können wir nur dann leben, wenn wir zum Beispiel eine Menge Wasser draufkippen. Das ist ein Bild auf einem Flug gemacht von Washington Richtung Osten. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt im Staat Washington war oder schon irgendwo in einem der benachbarten Staaten. Und diese grünen Kreise, die man hier sieht, sind sind Felder, die bewässert werden, künstlich bewässert werden. Und es wird über so kreisförmige Beregnungen gemacht. Und deswegen kann man dort Nahrungsmittel anbauen, landwirtschaftliche Produkte anbauen. Und dort, wo man nicht beregnet, ist es eben komplett kahl. Das heißt, man kann in dieser Natur überleben, wenn man in die Natur eingreift, indem man in dem Fall Wasser zur Verfügung stellt, das ist der limitierende Faktor für die Landwirtschaft da, kann man dort nur Pflanzen erzeugen. Auch das ist Natur. Das ist hier in der Nähe, im Ahrtal. Sieht auch sehr schön aus. Eine rein natürliche Landschaft, ist aber tatsächlich eine landwirtschaftlich genutzte Landschaft. Wenn man hier an den Hängen sieht, das ist gerodet und dort werden Weinreben angebaut. Da kann man einen sehr guten Spätburgunder draus machen. Und diese Landschaft erscheint uns deshalb so lieblich, weil sie eben abwechselnd ist. Man hat diese Hügel hier, das sind ehemalige Vulkane. Man hat die zwischendurch so ein Dörfchen, ein bisschen landwirtschaftliche Nutzung zwischendurch. Deswegen wirkt das auf uns pleasing, angenehm für das Auge. Es ist aber dennoch keine wirklich natürliche Umgebung, die ist von Menschen gemacht. Und damit will ich vielleicht schon ein erstes Zwischenbilanz geben und die Frage beginnen zu beantworten. Pflanze, Natur oder Wirtschaftsfaktor? In einer gewissen Weise ist sie immer auch Wirtschaftsfaktor, weil zumindest im Bereich Landwirtschaft gibt es eigentlich kein natürlich. Wenn wir Landwirtschaft betreiben wollen, um uns zu ernähren und nicht als Jäger und Sammler leben wollen, müssen wir Eingriffe in die Natur machen. Wir müssen zum Beispiel Wasser zur Verfügung stellen, wir müssen Pflanzen, die da wachsen, oder früher da gewachsen sind, wo wir jetzt unsere landwirtschaftlichen Produkte anbauen wollen, die müssen erstmal weg. Die gehen da nicht freiwillig weg, da muss man roden. Dann gibt es den Übergang zur Kulturlandschaft, entstehen komplett neue Agrarökosysteme, wie zum Beispiel dieses hier, das würde man als ein Agrarökosystem bezeichnen. Das ist ein Ökosystem, was durch Menschenhand entstanden ist, das nur durch permanente Pflege auch so in der Form erhalten bleibt. Wenn man jetzt hier nicht mehr aktiv Wein anbauen würde, wären innerhalb relativ kurzer Zeit diese Hänge komplett zugewachsen. Die wären dann auch schön grün, aber es wäre eben nicht mehr diese gleiche Landschaft. Und es wäre auch ein anderes Ökosystem. Zum Beispiel die Eidechsen, die jetzt dort vorkommen, die Weinbergspfirsiche, die Rosen, die dort wachsen, die würden nicht mehr dort wachsen, wenn der Farmer oder der Weinbauer eben dort die Gegend nicht mehr pflegen würde. Wir müssen bewässern, wir müssen düngen, wir müssen die Pflanzen schützen, weil die Nutzpflanzen im Verlauf ihrer Züchtung viele ihrer Resistenzen verloren haben. Die sind nicht mehr natürlicherweise gegen Schädlinge, können nicht mehr natürlicherweise gegen Schädlinge so angehen wie Wildpflanzen. Das heißt, wir müssen in die Natur eingreifen, um Landwirtschaft zu betreiben. Die Frage ist natürlich dann ganz einfach zu beantworten. Die habe ich eigentlich nur pro forma gestellt. Sind Genpflanzen natürlich? Natürlich sind die nicht natürlich. Na klar, weiß ja jeder.
Es gibt aber jetzt ein Beispiel. Sie haben bestimmt davon gehört. Hm? Süßkartoffeln,
ja,
ist eine natürliche Genpflanze.
Genau das. Das Ding hier. Bild habe ich letzte Woche im Supermarkt gemacht, im Bioregal, weil ich kaufe natürlich auch immer nur Bio ein, ist ja klar, wo es auch diese Bio-Süßkartoffeln gibt. Und wie wir jetzt seit ganz kurzem wissen, ist das eine unserer ersten natürlich transgenen Nutzpflanzen. Und zwar ist in dieser Arbeit hier, die gerade jetzt im PNAS rausgekommen ist, den Proceedings der National Academy of the Sciences der Vereinigten Staaten, das ist eine sehr renommierte Zeitschrift, diese Arbeit rausgekommen, in der gezeigt wird, dass die Genome von kultivierten Süßkartoffelarten Agrobacterium tdNA enthalten und von der auch Gene exprimiert werden. Und die sagen dann ein Beispiel für ein natürlich vorkommendes transgenes Nahrungsmittel. Und zwar wurde hier das Genom der Süßkartoffel sequenziert und auch das Genom der Wildläufe, der Wildvorform dieser Süßkartoffel. Und das Genom der Vorform der Süßkartoffel, die nicht kultiviert wird, enthält nicht diese Transgene von Agrobakterien. Agrobakterium ist ein Bakterium, was Pflanzen befallen kann, was DNA in Pflanzen übertragen kann, was die Pflanzenzellen dort umfunktioniert in Bioreaktoren, von denen die Aminosäuren produzieren, von denen diese Agrobakterien dann leben können. Und genau diese Agrobakterien benutzen auch Forscher, um Gene, die sie übertragen wollen, in Pflanzen zu übertragen. Und das ist in dem Fall wahrscheinlich zufällig passiert vor ungefähr 8000 Jahren. Und es kann durchaus sein, das ist eine Spekulation, in diesem Paper gemacht wird, dass diese Übertragung von tDNA und die Gene, die mit der tDNA übertragen werden, die zum Beispiel mit Hormonbiosynthesen zu tun haben, dazu beigetragen haben, dass diese Süßkartoffel überhaupt erst als Nutzpflanze selektiert werden konnte. Das ist ein Prozess, der also in dem Fall schon sehr alt ist, ungefähr 8000 Jahre zurückliegt. Genau genommen müsste man jetzt diese Süßkartoffeln verbieten, weil die sind transgen. Wie geht man damit um? Das sind ja keine Transgene, die von Menschen gemacht worden sind, absichtlich, sondern es sind zufällig entstandene Transgene. Ist das jetzt, wie geht man denn damit um? Also wenn ich genau das Gleiche machen würde, was hier die Natur gemacht hat, würde ich das entsprechende Produkt nicht im Laden verkaufen dürfen, schon gar nicht mit einem Bio-Label.
Aber Sie können ja sagen, das ist jetzt 8000 Jahre her, bisher ist nichts passiert.
Das gilt auch für alle anderen, gilt ja für alle anderen Pflanzen auch.
Pflanzen sind ja auch irgendwann mal so verändert worden.
Jetzt nicht für den Fliegenpilz, der gehört nicht zu denen, die ich jetzt unbedingt... Das wäre ein Schluss, den man daraus ziehen könnte, wenn man drüber nachdenkt. Aber
also diese Pflanze, ja, würde noch nicht mal in den USA zugelassen werden.
Ja. Wenn sie jetzt neu erzeugt worden würde.
Genau.
Ja. Weil nämlich tatsächlich Agrobakteriengene drin sind, die normalerweise zu den tumorinduzierenden Genen in den Pflanzen von dem Agrobakterium gehören und eigentlich in transgenen Pflanzen gar nicht drin sein dürfen. Also. Na gut, verlassen wir die Süßkartoffeln und kommen wir mal zurück nach Deutschland. Wie werden Flächen in Deutschland genutzt? Damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Nutzpflanzen bauen wir eigentlich bei uns an, wie viele Leute sind damit beschäftigt und so weiter. Das Bild hier ist aufgenommen in Köln-Vogelsang. Das ist Winterweizen, Gerste, Winterweizen, eins von beiden, das kann man zu dem Zeitpunkt nicht unterscheiden, im letzten Herbst. Flächennutzung in Deutschland. Das ist ein Umriss der Republik, wie sie heutzutage aussieht. Dieser grüne Bereich hier sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Das sind 16,8 Millionen Hektar. Das ist ungefähr, cum grano salis, die Hälfte der Landfläche der Bundesrepublik Deutschland. Also die Hälfte unserer Fläche wird für Nutzpflanzen benutzt. Dann haben wir hier dieser rote Slice, sind Siedlungs- und Verkehrsflächen, Wälder- und Wasserflächen in blau und hier unten sonstige Flächen, was auch immer das ist. Gebirge oder weiß ich nicht. Flächen, die man nicht einordnen kann. Weinberge vielleicht. Obwohl wir so viel Fläche in Deutschland benutzen, um landwirtschaftliche Produkte anzubauen, reicht die Fläche nicht aus, um alles das anzubauen, was wir brauchen. Was hier auf der rechten Seite gezeigt ist, ist die Flächenbelegung für bestimmte Anwendungen in Deutschland. In grün pflanzliche Ernährung, in orange Futtermittel und tierische Produkte. Also der weitaus größte Anteil unserer Ackerflächen wird genutzt, um Futter für Tiere anzubauen. Muss man auch mal im Auge behalten. Das Blaue sind Energiepflanzen, die zum Beispiel für Biodiesel, Bioethanol hergestellt werden. Und das Gelbe sind sonstige nachwachsende Rohstoffe, die man zum Beispiel für Kunststoffherstellung und andere Sachen benutzt. Und das bisschen hier ist Brachland. Ungefähr ein Drittel zusätzliche Fläche brauchen wir nochmal im Ausland. Also ungefähr ein Drittel der Fläche, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, brauchen wir noch zusätzlich im Ausland zum Anbau von Nahrungsmitteln für uns. Also wo wir die Hälfte unseres Landes benutzen, um landwirtschaftliche Produkte herzustellen, reicht diese Fläche nicht aus, um das zu produzieren, was wir selber verbrauchen. Was schon auch zu einem großen Teil daran liegt, dass eben sehr viel tierische Produkte hier hergestellt werden. Gut, kommen wir mal zu den Pflanzen, die überwiegend importiert werden. In dem Fall hier der Mais und das Soja. Das sind zwei Pflanzenarten, die überwiegend aus dem Ausland, die wir hier, Soja bauen wir bei uns gar nicht an, Mais wird bei uns auch sehr viel angebaut, wir müssen aber trotzdem noch sehr viel zusätzlichen Mais aus dem Ausland importieren. Und dieses Soja wird auch zum großen Teil für die Tierfütterung eingesetzt und das ist zum weitaus größten Teil wird das in USA produziert, in Brasilien produziert und ist dort zu über 90% transgen. Also das meiste Soja, was wir importieren, sind transgene Sojapflanzen. Gut, soviel erstmal zu Deutschland, da komme ich später nochmal drauf zurück. Jetzt ein bisschen mehr den Blick über den deutschen Tellerrand raus und die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Die Weltbevölkerung wächst und wir müssen sie ernähren und wir müssen das tun, ohne die Umwelt zu zerstören. Die Landwirtschaft ist eine der größten Belastungen für die Umwelt, wahrscheinlich größer als Verkehr und andere und Industrie. Einfach dadurch, dass im Bereich der Landwirtschaft zum Beispiel sehr viel Methan emittiert wird beim Reisanbau, bei den Kühen, wenn die pupsen, kommt auch sehr viel Methan raus, Flächenzerstörung, Wasserverbrauch und so weiter. Das heißt, wir müssen eine wachsende Weltbevölkerung ernähren, ohne die Umwelt dabei zu zerstören. Das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts. Wenn wir jetzt uns mal die Nutzfläche pro Kopf für jede Person auf der Erde anschauen, hatten wir 1960, ich bin 63 geboren, 4.300 Quadratmeter für jede Person auf der Erde an Ackerland. Ich musste also damals, zu einem Zeitpunkt, als ich geboren worden bin, die zur Verfügung stehende Landfläche für Nutzpflanzen mit 3 Milliarden weiteren Erdbürgern teilen. In 2005 waren es noch aufgrund der Zunahme der Weltbevölkerung 2.200 Quadratmeter und im Jahr 2030 werden es nur noch 1.800 Quadratmeter sein. Was man daran sieht, die Weltbevölkerung nimmt zu, die Fläche pro Kopf nimmt ab. Das heißt also, die landwirtschaftliche Nutzfläche ist begrenzt. Die kann nicht erweitert werden. Also wir müssten sonst in Wüsten reingehen, noch weiter mehr Wälder roden und dort sind nicht immer die Klimagegebenheiten oder die Bodengegebenheiten so, dass wir tatsächlich mit vernünftigen Aufwand noch landwirtschaftliche Produkte produzieren könnten. Also die Fläche pro Person nimmt ab, das heißt, wir müssen auf der gleichen Fläche immer mehr produzieren. Dazu kommt, dass es weltweit immer mehr Entwaldung gibt. In Europa ist der Trend bereits umgekehrt, aber wenn man hier sieht, in Afrika, das sind Zahlen hier, Südamerika, 8%, 6% Entwaldung, in den 10 Jahren von 1990 bis 2000. Also hier sind 15% Waldflächen global verloren gegangen, nur durch Rodung, durch Brandrodung und so weiter. Das sind Flächen, die kurzfristig zum Teil für Landwirtschaft benutzt werden können, nach 2 oder 3 Jahren ausgelaugt sind, nicht mehr weiter benutzt werden können. Das ist Umweltzerstörung durch Landwirtschaft. Und ein guter Teil oder in einigen Bereichen der Erde werden diese Hölzer, die gerodet worden sind, auch zum Heizen, zum Kochen und zum Bauen benutzt. Und wenn wir über Bioenergie reden, reden wir oft darüber, Biodiesel, Bioethanol, E10, all diesen ganzen Unsinn, der einen sehr kleinen Teil des Kuchens an Bioenergie ausmacht. Ein sehr großer Anteil an Bioenergie wird dort verbraucht, wo sich die Menschen es sich eben nicht leisten können, zur Tankstelle zu gehen und zu tanken oder die keine Methangasversorgung haben, die ins Haus reinkommt, sondern die verbrennen Holz. Und das ist nicht wenig, das sind Milliarden Menschen, die auf diese Art und Weise leben. Wie Sie alle wissen, ist der Hunger weit verbreitet auf der Erde. Und hier oben, das sind die nördlichen Hemisphären, wo wir leben, wo die Amerikaner leben, die Mexikaner, die Russen. Dort gibt es relativ wenig Hunger. Der Hunger konzentriert sich auf der südlichen Hemisphäre, insbesondere in Afrika, Asien und zum Teil in Südamerika. Und wenn man die Zahlen der FAO nimmt, gibt es ungefähr 800 Millionen Menschen auf der Erde, die Hunger leiden. Es sterben jedes Jahr 8,8 Millionen Menschen an Hunger. Und es gibt sehr viele Menschen, die im Bereich von 2100 Kilokalorien und weniger leben müssen. Das sind Zahlen, bei denen man von chronischem Hunger spricht. Das heißt, wir haben jetzt schon in weiten Bereichen der Erde Hunger. Ich sage nicht, dass das ausschließlich auf die Landwirtschaft zurückgeht. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Problemen, Verteilungsprobleme, politische Probleme, die damit zusammenhängen. Es hat aber, die Landwirtschaft hat damit definitiv auch zu tun, wie ich dann in einigen der nächsten Dias zeigen werde. Im Prinzip brauche ich das eigentlich nicht zeigen, kann direkt zu dem hier gehen. Hier ist gezeigt, wie die Weltbevölkerung in 40 Jahren aussehen wird. In Schwarz ist das gezeigt, was die Weltbevölkerung heute ist auf den verschiedenen Kontinenten. In Europa kommt nichts Graues dazu, hier so ein ganz kleiner Grauer hier am Rand. Und die Grauen hier sind die, die dazukommen bis in circa 40 Jahren, also bis zum Jahr 2055 oder 2050. Da sieht man, dass das größte Bevölkerungswachstum hier in dem Bereich in Afrika sein wird und hier in Asien. Das sind die Bereiche, wo wir jetzt schon den meisten Hunger haben und wo es die meisten Hungertote gibt. Man sieht das auch daran, wie sich der Nahrungsmittelexport aus diesen Entwicklungsländern über die letzten 50 Jahre entwickelt hat. Bis ungefähr 1980 wurde aus vielen Entwicklungsländern, was wir heutzutage Entwicklungsländer nennen, noch mehr exportiert als importiert. Das hat sich umgekehrt zum Zeitpunkt der 80er Jahre, und seit den späten 80er Jahren sind diese Länder alle Nettoimporteure geworden. Was zum Teil mit dem Bevölkerungswachstum zu tun hat, zum Teil aber auch mit politischen Veränderungen in diesen Ländern. Wenn wir uns weiterhin angucken, wie sich die Temperaturen entwickeln, hier unten ist die atmosphärische CO2-Konzentration von 1960 bis 2010 gezeigt, von 320 ppm auf über 400 jetzt. Das sind 100 ppm in nur 50 Jahren. In der gleichen Zeit hat sich der Hitzegehalt der Ozeane deutlich erhöht. Das ist hier in 10 hoch 22 Joule. Das sind also gigantische Hitzemengen, die im Ozean gespeichert werden können. Und man kann diese Zunahme der Temperatur der Ozeane tatsächlich schon messen. Also der Energiegehalt der Ozeane steigt. Wenn der Energiegehalt steigt, dann ändern sich die Strömungsmuster. Die Strömungsmuster sind verbunden mit Golfstrom und so weiter, El Niño, solche Dinge, die damit zusammenhängen, das beeinflusst das Klima. Also diese Dinge haben einen direkten Einfluss auf das Klima. Und gleichzeitig ändert sich die Temperatur. Von 1960 bis jetzt sind wir schon bei ungefähr 0,4 bis 0,5 Grad Temperaturzunahme. In nur 50 Jahren mit 100 ppm CO2-Erhöhung. Und wir rechnen bis zum Jahr 2050, 2060 mit einer Erhöhung auf 700 ppm. Also das ist eigentlich nicht mehr abwendbar, dass wir im Jahr 2050 oder bis zum Ende dieses Jahrhunderts bei ungefähr 700 ppm CO2 in der Atmosphäre sein werden. Stellen Sie das mal in Kontext mit den 30.000 Arbeitslosen, die angeblich entstehen, wenn man die Braunkohlesubventionen streicht und eine Steuer auf die Verbrennung von Braunkohle erhebt. Sieht man auch mal, wie in der Politik Präferenzen gesetzt werden. Das hier ist ein echtes Problem. Diese 30.000 Arbeitslose sind auch ein Problem für jeden einzelnen dieser Menschen, die es betrifft. Aber gemessen an diesem Problem sind das Peanuts. Welchen Einfluss hat das auf die Nahrungsmittel? Das ist eine Studie von der National Academy of Sciences. Hier ist der Yield Change, also die Abnahme des Ertrags in Abhängigkeit der Temperaturänderung gezeigt. 0,5 ist ungefähr, wo wir jetzt schon sind. Und da hat man schon bei afrikanischem Mais, bei Mais in den USA und bei Weizen in Indien schon Ertragseinbrüche, die auf die Temperaturerhöhung zurückzuführen sind. Bei Reis in Asien und bei Sojabohnen finden wir bis ungefähr 1 Grad eine Ertragszunahme und dann geht es hier schon deutlich runter und ab 2 Grad haben wir bei allen unseren Nutzpflanzen Ertragseinbußen. Bei 2 Grad Temperaturzunahme sind wir hier schon bei 30% Ertragseinbuße bei den wichtigsten Pflanzen hier, Mais und Weizen. Das heißt, die Bevölkerung wächst, das Klima wird wärmer. Das führt dazu, dass es zu Ertragseinbußen bei Nutzpflanzen kommt. Das heißt, wir haben hier eine Schere, die sich öffnet. Der Ertrag geht nach unten, die Bevölkerung geht nach oben. Und diese Schere müssen wir schließen. Wenn wir diese Schere nicht in der Lage sind zu schließen, sind wir spätestens im Jahr 2050 oder zum Ende dieses Jahrhunderts in einer sehr unschönen Situation. Deshalb brauchen wir mehr Ertrag. Und weshalb brauchen wir mehr Ertrag? Weil es mehr Menschen auf der Erde geben wird. Die Konsumgewohnheiten ändern sich, da bin ich nicht weiter darauf eingegangen. Pflanzen werden immer mehr auch als Energiequelle und Rohstoff benutzt. Es kommt zu Klimaveränderungen und auch zum Verlust von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. Also das Statement, das ich vorhin gemacht habe, dass wir die Ernährung der Weltbevölkerung ohne Zerstörung der Umwelt eine große Herausforderung, vielleicht die größte Herausforderung für dieses Jahrhunderts ist, habe ich versucht jetzt zu belegen. Welche Auswirkungen hat das auf die Politik? Gehen wir einfach mal ein paar Jahre zurück. Da wird ja immer in der Französischen Revolution, spricht man ja immer Marie Antoinette, dieses berühmte Zitat zu, wenn Sie kein Brot haben, dann sollen Sie doch Kuchen essen. Das hat sie wohl nie gesagt. Was sie wohl wirklich gesagt hat, ist, man sollte den Kuchenpreis so weit erniedrigen, dass er so ähnlich ist wie der Brotpreis. Aber das hat damals nicht funktioniert. Was ist zum Zeitpunkt der Französischen Revolution mit dem Klima und mit der Landwirtschaft passiert? Es gab 1788 eine kleine Eiszeit. Und dadurch gab es schon in Jahren davor, aber gab eine kurzzeitige Klimaänderung. Man spricht auch darüber, dass es möglicherweise ein Vulkanausbruch gewesen sein kann, der dafür verantwortlich war, dass um diese Zeit sehr strenge und harte Winter waren und niederschlagsarme Sommer. Das hat zu einer Missernte geführt, die sich dann im Jahr 1789 dramatisch auf die Brotpreise ausgewirkt hat. Es kam zu einer Verknappung vom Brot und zu einem dramatischen Preisanstieg. Und das hat sich insbesondere in den Städten. Und solche Veränderungen, die prägen sich primär in den Städten aus, wo die Leute nicht direkt sich von der Landwirtschaft ernähren sind, sondern abhängig sind von der Landwirtschaft, von landwirtschaftlichen Produkten, die sie kaufen müssen. Da musste ein typischer Handwerker plötzlich 50% seines Einkommens nur für Brot ausgeben. Dass dieser Handwerker nicht glücklich war mit der derzeitigen Regierung, kann man sich vorstellen. Ich sage jetzt nicht, dass die Französische Revolution aufgrund dieses Anstiegs des Brotpreises ausgebrochen ist. Da kamen natürlich eine ganze Reihe von anderen Sachen zusammen. Der Staat war bankrott aufgrund von schlechter Ausgabenpolitik. Er konnte nicht mehr handeln, er konnte nicht gegensteuern durch Subventionen. Dann kam es zum Zusammenbruch der Wirtschaft und der Rest ist Geschichte. Wobei wir natürlich von der Französischen Revolution durchaus profitiert haben. Also die Art und Weise, wie wir heute denken, wie unser politisches System heute aussieht, hat auch damit zu tun. Anderes Beispiel aus der Geschichte, 1917 in Russland. Da kam es im Winter 16-17 zu einer massiven Verschlechterung der Versorgung der Stadtbevölkerung, wiederum der Stadtbevölkerung, das ist wichtig, mit Brennstoffen und Nahrungsmitteln. Es kam zu Hungersnöten, dann zu Streiks und Demonstrationen und infolge dieser politischen Unruhen ist dann der Zar zurückgetreten, die Regierung ist abgetreten, es kam zum Bürgerkrieg, Rest wiederum Geschichte. In letzter Zeit gab es auch eine ganze Reihe von Unruhen, in dem Fall hier in 2011 in Tunesien. Der junge Mann hier schwingt ein Brot. Und es gibt eine Reihe von Leuten, die als Hypothese haben, dass diese Unruhen im arabischen Frühling ursprünglich ausgelöst worden sind, auch durch Anstieg von Brotpreisen, Anstieg von Nahrungsmittelpreisen. Das kann man auch belegen. Obwohl die Kausalität schwer nachweisbar ist, sind Korrelationen, über die ich hier spreche. Und aus Korrelationen kann man schlecht Kausalitäten ableiten. Es ist so ähnlich wie mit den Störchen und den Geburtenraten oder mit Feuerwehren und Bränden. Also Feuerwehren kommen ja häufig bei Bränden vor, aber es heißt aber nicht, dass die Brände durch Feuerwehren erzeugt werden, sondern die sind einfach miteinander korreliert. Es kam zu einer plötzlichen Änderung der Situation in einer bereits angespannten Lage. Das ist wichtig. Die politische Lage war bereits angespannt, in dem Fall in Tunesien und in Ägypten. Aber die Nahrungsmittelpreise, die steigenden Nahrungsmittelpreise, die könnten der Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es war ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, Klimaänderung, Nahrungsmittelpreise, politische Spannung. In Ägypten wird sehr viel Weizen konsumiert. Ägypten ist der weltweit größte Weizenimporteur. Obwohl Ägypten eigentlich ein sehr fruchtbares Land ist, das Nildelta ist sehr fruchtbar, trotzdem muss Ägypten sehr große Mengen an Weizen importieren, insbesondere aus Russland und den USA. 38% des ägyptischen Durchschnittseinkommens, und ich komme später auf Zahlen für Deutschland, werden normalerweise für Nahrung ausgegeben. Also sie geben fast 40% ihres verfügbaren Einkommens nur für Nahrungsmittel aus. Das heißt, dann ist die Luft nach oben, wenn sich da was ändert in den Preisen, sehr gering. Das heißt, wenn dann ein Anstieg in den Nahrungsmittelpreisen kommt, ist plötzlich gar kein Geld mehr im Haus. Der Weizenpreis ist dann von $157 pro Tonne auf $326 pro Tonne angestiegen in 2010, 2011. Und das hat natürlich eine dramatische Erhöhung der Brotpreise, der Weizenpreise zur Konsequenz gehabt. Und dann gab es dann doch sehr viele Unruhen. Warum sind die Weizenpreise so stark gestiegen? Es gab eine extreme Trockenheit in Russland, in der Ukraine und in China und Argentinien. In Australien, Kanada, Brasilien gab es heftige Stürme. Dadurch kam es zu erheblich reduzierten Erträgen, steigenden Preisen. Und in diesen Jahren, in den 2005 bis 2010, wurde auch sehr viel Weizengetreide für die Bioethanolproduktion abgezogen, das dann nicht in anderen Märkten zur Verfügung stand. Also da kam so ein Perfect Storm zusammen aus schlechten Erträgen, aus Nutzung von Nahrungsmitteln für Dinge, die eigentlich nicht nahrungsrelevant sind. Das hat zu einem dramatischen Anstieg der Preise geführt und das hat unter anderem mit dazu beigetragen, dass in diesen Ländern die politische Situation umgekippt ist und es zu Revolutionen gekommen ist. Und man kann das hier sehr schön, das ist aus einem Paper in dem American Journal of Agrarökonomie, von dem ich bislang gar nicht wusste, dass es gibt. Hier ist aufgetragen der Social Unrest Index, also ein Index, der anzeigt, wie viele soziale Unruhen entstehen. Und der ist aufgetragen gegen die Weizenpreise. Und man sieht hier, dass im Jahr 2009, 2010, in dem es zu diesen vielen Unruhen gekommen ist, der Weizenpreis stark angestiegen ist und gleichzeitig auch die Unruhen. Und davor war es vergleichsweise ruhig. Gleiche kann man auch mit dem Maispreis machen. Es sind wiederum Korrelationen, keine Kausalitäten. Aber die Jungs hier in dem Paper haben eine ganze Reihe von statistischen Analysen gemacht. Und was die durch ihre Statistiken zeigen konnten, ist, dass der tatsächliche Preisanstieg tatsächlich statistisch signifikant assoziiert ist mit dem Anstieg von Unruhen. Und die Volatilität des Preises, also die Preisschwankungen selber nicht, die Volatilität spielt keine Rolle, der absolute Preis spielt eine Rolle. Hier ist es nochmal zusammen für Meere aus einer anderen Arbeit gezeigt, der Food Price Index, also der Nahrungsmittelpreisindex von den Jahren 2004 bis 2012. Dann sehen wir hier diese starken Anstiege in 2008 und 2010. Und hier diese roten Balken, es ist das vermehrte Auftreten von Unruhen in Somalia, Indien, Mauretanien, Mosambik, Kamerun, Jemen, Somalia, Tunesien und so weiter. Hier Ägypten mit 800 Toten, Libyen mit mehr als 10.000 Toten, Tunesien, Sudan und so weiter. Also diese Nahrungsknappheit, die wir heutzutage schon haben, kann politische Unruhen auslösen. Und die führt auch dazu, dass sich Menschen aus ihren Ländern, in denen sie leben, wegbewegen und sich auf den Weg in Länder machen, in denen es ihnen besser gehen kann. Letztes Beispiel Syrien. Auch hier kann man eine sehr gute Korrelation machen. Zwischen 2006 und 2010 gab es die größte bislang bekannte Dürre in Syrien. Das ist die größte Dürre, die seit Aufzeichnungen menschlichen, also seit mehr als 8000 Jahren dort geherrscht hat. Gleichzeitig gab es ein dramatisch beschleunigtes Bevölkerungswachstum und mehr als 800.000 syrische Bauern haben im Jahr 2009 ihre Einkommensbasis verloren, weil die Felder schlicht und einfach nicht mehr bestellbar waren. Es war furztrocken, wie man bei uns sagt. Die Bauern konnten nicht mehr von ihren Ackererträgen leben. Daraufhin kam es zu einer massiven Landflucht. Diese ganzen 800.000 syrischen Bauern, die nicht mehr auf ihren Ländern leben konnten, sind in die Städte gegangen. Insbesondere Aleppo war eine Stadt, die sehr viele von diesen Nahrungsflüchtlingen abbekommen hat. Und es kam dann in diesem Zusammenhang auch zu Unruhen. Ich sage wiederum nicht, dass das der ausschließliche Auslöser ist, aber es hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass in diesen Städten sich große Mengen unzufriedener Menschen akkumuliert haben, die unzufrieden waren, weil sie nicht mehr von ihrer Arbeit leben konnten und ihre Nahrungsmittel nicht mehr bezahlen konnten. Okay, worüber ich gesprochen habe, ist das hier, 1990 bis 2010. Jetzt gucken wir uns mal das hier an. Was ist hier gezeigt? Der Food Price Index. Also genau dieser Index, gehen wir mal hier zurück, dieser Index hier über einen längeren Zeitraum. Warum ist der jetzt hier plötzlich so hoch? Die nicht mehr so ganz Jungen unter Ihnen können sich vielleicht erinnern. Was war 1970 so in dieser Größenordnung? Bitte? Ölkrise, genau. Das war die Zeit der Ölkrise. Und in der Zeit der Ölkrise haben wir einen dramatischen Anstieg in den Nahrungsmittelpreisen gehabt. Das zeigt auch, dass die Nahrungsmittelpreise mehr oder weniger direkt an den Ölpreis gekoppelt sind. Weil ein großer Teil des Düngers, die wir auf die Felder schmeißen, viele der Insektenvernichtungsmittel, Pflanzenschutzmittel sind hergestellt aus Öl oder aus Gas. Unser Stickstoffdünger, den wir auf die Felder bringen, der wird im Haber-Bosch-Verfahren hergestellt. Im Haber-Bosch-Verfahren wird Methan mit Stickstoff bei hohem Druck verbrannt. Methan ist Erdgas. Deswegen ist der Düngerpreis direkt an den Energiepreis gekoppelt. Und wenn der Düngerpreis an den Energiepreis gekoppelt ist, führt ein Anstieg der Energiepreise zu einem Anstieg der Nahrungsmittelpreise. Das hier sind die Unruhen von 2011. Das hier sind die 1970er Jahre, da waren wir eben nur 5 Milliarden Menschen auf der Erde und nicht 10 oder 7 oder 8. Das heißt, damals war das noch irgendwo vertretbar. Wenn wir wieder in eine solche Energiekrise reinlaufen, mit dann 8 oder 9 Milliarden Menschen auf der Erde, können Sie sich selber ausrechnen, was dann möglicherweise passiert. Also, um hier auf diesen Philosophen zurückzukommen, der im Jahr in den 1990ern mal gemeint hat, 640 Kilobyte müssten für jeden genug sein. Da war er nicht ganz korrekt möglicherweise, aber hier inzwischen hat er sich ja bekehrt und beschäftigt sich nicht mehr mit nicht funktionsfähigen Betriebssystemen, sondern hat das Geld, das er damit verdient hat, jetzt für andere Dinge eingesetzt. Und Bill Gates, seine Frau Melinda Gates und die von den beiden gegründeten Stiftungen beschäftigt sich sehr stark damit, Armut zu beseitigen oder Armut zu bekämpfen, indem sie in Landwirtschaft investieren, in landwirtschaftliche Produktivität. Er sagt, es ist bewiesen, dass von allen Interventionen, die man machen kann, um Armut zu bekämpfen, die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität die bestmögliche ist. Alle anderen verschiedenen ökonomischen Aktivitäten haben nicht diesen Effekt. Der ist nichts, was so effizient ist wie Landwirtschaft. Das heißt, wenn wir die Menschen in denjenigen Ländern, in denen es schwierig ist, Landwirtschaft zu betreiben, in die Lage versetzen können, von ihren landwirtschaftlichen Produkten vernünftig zu leben, dann haben wir den ersten Schritt getan, um weltweit Armut zu bekämpfen und auch weltweit die Nahrungsmittelknappheit zu bekämpfen. Und das ist das, was die Bill und Melinda Gates Foundation macht. Die beschäftigt sich sehr viel damit, Farmerfamilien zu helfen, bessere Landwirtschaft zu betreiben. Und die Bill und Melinda Gates Foundation unterstützt auch biologische Forschung, die sich damit beschäftigt, bessere Nutzpflanzen zu machen. Ich hebe es deshalb hervor, weil sehr viele staatlich gesteuerte Unterstützungsprogramme das nicht geschafft haben. Hier hat jemand sich Gedanken darüber gemacht, der nimmt sein eigenes Geld in die Hand, der nimmt Milliardenbeträge in die Hand und tut was, und er tut wahrscheinlich das Richtige, Besseres als vieles von dem, was mit unserem Steuergeld dann in dem Zusammenhang gemacht wird. Und ich bin hier bewusst polarisierend. Wir können das hinterher gerne auch diskutieren. Okay, so im letzten Teil. Ein bisschen was zu Pflanzenzüchtung. Wege zu mehr Ertrag, was kann man machen? Zum einen kann man natürlich mehr produzieren und zum anderen kann man versuchen, weniger zu verlieren. Mehr Produktion heißt, mehr Pflanzen auf eine Flächeneinheit stellen, Pflanzen näher zusammenzubringen. Ist natürlich dann das Limit erreicht, wenn alle Pflanzen ganz nah zusammenstehen. Dann muss man mehr Ertrag pro Pflanze machen. Also jede einzelne Pflanze muss mehr leisten. Die Pflanzen müssen die Nährstoffe besser nutzen und das Wasser besser nutzen. Man kann auch versuchen, einen höheren Energiegehalt in der Pflanze zu machen. Ein Kilo Biomasse, Pflanzen, Trockenbiomasse hat ungefähr 4000 Kilokalorien, weil sie nur aus oder überwiegend aus Kohlenhydraten besteht. Wenn wir da mehr Fett reinpacken, dann können wir den Energiegehalt dieser Pflanze auf 6 vielleicht bis 7000 Kilokalorien pro Kilogramm Biomasse erhöhen und dadurch auf der gleichen Menge Land mehr Energie erzeugen. längere Wachstumsperioden. Auch ganz einsichtig, wenn der Mais im Mai aufläuft und bis in den September wächst, hat er den Juni, Juli, August, September, um Sonne zu ernten, 4 Monate. Wenn wir jetzt einen kühletoleranten Mais hätten, der schon im März anfängt zu wachsen und der bis in den Oktober hinein wächst, hätte er 6 bis 7 Monate Zeit, Lichtenergie zu ernten, Photosynthese zu betreiben, also hätten wir mehr Ertrag.
Könnten Sie dann nicht sogar 2 Ernten machen?
In unseren Klimaten eher schwierig. In den Tropen ist das häufig möglich. Aber man könnte im Prinzip schon, wenn man, da kann man auch versuchen, dran zu arbeiten, indem man die Wachstumsperioden so weit verkürzt, dass man 2 Fruchtfolgen pro Jahr hinbekommt. Bessere Qualität ist natürlich auch immer wichtig. Weniger Verluste, Trockenresistenz. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir Pflanzen dort anziehen müssen, wo es kein Wasser gibt. Aber die Pflanzen müssten in der Lage sein, eine Trockenperiode zu überstehen, auch wenn der Ertrag dann einbricht. Wenn die Pflanze die Trockenperiode überlebt, wenn dann wieder Wasser zur Verfügung steht und sie wächst dann weiter, kommt zumindest ein bisschen Ertrag. Wenn sie die Trockenperiode nicht überlebt und stirbt, dann ist das ganze Jahr ausgefallen. Resistenz gegen Schadinsekten, gegen Pilze und Bakterien, weniger Konkurrenz durch Unkräuter, Frost- und Hitzetoleranz, das sind alles Punkte, an denen man arbeiten kann. Und das ist, da arbeitet der Züchter daran, daran arbeiten wir aber auch als molekulare Pflanzenbiologen. Wie macht der Züchter das? Das hier ist alles die gleiche Art. Das ist Sorghum. Und es fällt ja, glaube ich, schon auf, dass diese gleiche Art ganz verschieden aussehen kann. Ich meine, die hier sind spickelig und grün, haben aber ziemlich viele Blätter. Bei denen hier, das sind jetzt schon obendran Ähren, die sind sehr klein, kompakt und haben sehr viel Ähren. Die hier produzieren sehr viel Biomasse und sehr wenig Ähren. Das ist die genetische Varianz, die dem Züchter zur Verfügung steht. Die Dinger hier kann er jetzt beginnen zu kreuzen und zu versuchen, in den Nachkommen solche zu selektieren, die besonders gute Eigenschaften haben. Wie lange dauert sowas? Nur weil Sie eine Vorstellung davon bekommen, über welche Zeiträume wir hier eigentlich reden. Setzen Sie das in Verbindung oder in den Kontext mit ansteigenden CO2-Werten und so weiter. Also wir reden da über 30, 50 Jahre Klimaveränderung. Die erste Kreuzung, die ein Züchter macht, erzeugt vielleicht ca. 50.000 Nachkommen. Diese 50.000 Nachkommen bringt der Züchter aus, das ist die F1-Generation, selektiert darum Witter, Samen und so weiter, macht das über mehrere Generationen hinweg, bis er sozusagen das Produkt hat, das er haben möchte. Es dauert 5 bis 10 Generationen und man braucht dazu auch Feldversuche an verschiedenen Standorten, weil wenn jetzt unser Zuchtbetrieb hier in der Gegend von Köln ist, findet dort eine Sorte, die super wächst, erzeugt damit Samen, verkauft die an den Farmer in Mecklenburg-Vorpommern und dort produziert die überhaupt keine Erträge, dann hat der Farmer ein Problem, aber auch der Verkäufer der Samen ein Problem. Das heißt, die müssen an mehreren Standorten weltweit getestet, oder zumindest regional getestet werden, um zu gucken, ob sie überhaupt anwendbar sind. Die Kosten sind in der Größenordnung 5 bis 10 Millionen Euro für eine einzige neue Sorte. Und die Dauer von dieser ersten Kreuzung hier bis zur Markteinführung liegt bei 5 bis 10, bei manchen Sorten bis zu 12 Jahren. Das heißt, ein Pflanzenzüchter muss immer mindestens 10 Jahre im Voraus denken. Das heißt, die Kreuzung, die er heute macht, im Jahr 2015, die wird im Jahr 2025 auf den Feldern stehen und dann Erträge bringen. Das heißt, der muss jetzt schon wissen, welche Eigenschaft diese Pflanze im Jahr 2025 haben muss, was gar nicht so einfach ist. Bei Mais sind die Zeiträume relativ kurz, 5 Jahre. Bei der Zuckerrübe kann es bis zu 15 Jahren dauern, bis so ein entsprechendes Saatgut auf dem Markt ist. Da sind die Sortenzulassungen sowas schon mit drin. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum, der damit verbunden ist. Aber Pflanzenzüchtung ist ein langwieriger Prozess. Was hat der Züchter davon? Erträge für den Züchter bezogen auf den Umsatz. Letztendlich will der Züchter damit ja Geld verdienen. Der muss ja Geld einnehmen, damit er neu weiter forschen kann und neue Sorten entwickeln kann. Beim Mais liegt der Ertrag und Weizen bei ca. 10%, bei der Zuckerrübe bis zu 25%. Das ist der Ertrag, den ein Züchter auf sein Saatgut bekommen kann, wenn es gut läuft. Das sind keine Margen, die sind nicht schlecht, die Margen, die sind aber auch verglichen zum Beispiel mit der Pharmaindustrie mickrig. Damit kann man nicht wahnsinnig viel Forschung machen. Aus den Gewinnen, die hier gemacht werden, muss ja Forschung betrieben werden, mit denen man bessere Züchtungsmethoden macht, mit denen man neue Sorten entwickelt, mit denen man neue Methoden entwickelt, mit denen man besser züchten kann. Das kommt aus diesen Gewinnen hier. Wenn Sie jetzt ein Unternehmen, also ein größerer deutscher Saatgut, Betrieb ist die Kleinwandslebener Saatzucht. Die hat einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Da können Sie sich ausrechnen, wie viel die jährlich in Forschung investieren können. Vergleichen Sie das mit Großbetrieben wie Monsanto, die noch andere Einnahmenquellen haben, nämlich auch Herbizide, Insektizide und so weiter und so fort. Die können sehr viel mehr Geld in ihre Forschung stellen. Die können innovativer sein, innovativere Produkte auf den Markt bringen und damit andere, kleinere, die nicht so viel in Forschung investieren können, vom Markt verdrängen. Entwicklung von neuen Technologien, zum Beispiel die Erzeugung von Hybriden, erzeugt sehr viel höhere Erträge. Solange man dieses intellektuelle Eigentum hat, kann man mit dem Saatgut mehr Geld verdienen und damit mehr neue Dinge entwickeln. Und dieses Neuentwickeln ist wichtig. Wir brauchen pro Jahr mindestens einen Ertragszuwachs von 2,4%, wenn wir bis ins Jahr 2050 die Erträge verdoppelt wollen. Und viele Züchtungen lohnen sich in Deutschland gar nicht mehr. Zum Beispiel die Leguminosenzüchtung haben die meisten deutschen Saatgutbetriebe inzwischen völlig aufgegeben, weil die Erträge so mickrig sind, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Und das führt auch dazu, dass wir hier in Deutschland immer weniger Eiweißfrüchte anbauen, die wir für das Viehfutter brauchen. Und das hat damit zu tun, dass wir immer mehr Soja importieren müssen. Nicht nur, aber es spielt alles damit rein. Also die Dinge greifen ineinander und das wird in der Öffentlichkeit auch nicht wirklich diskutiert. Das ist komplex, viele Dinge spielen zusammen. Und es ist nicht ganz einfach für diese Zuchtbetriebe, in diesem kompetitiven Umfeld zu überleben. Und für uns ist es wichtig, dass wir diese Zuchtbetriebe in Deutschland haben. Die produzieren die Samen, die wir hier anbauen. Wenn es die nicht mehr gibt, wenn die kein Geld mehr verdienen können, dann sind wir abhängig von Saatgutbetrieben aus dem Ausland. Was verdient der Bauer? Beispiel hier für den Winterraps in Deutschland, der momentan auch so schön blüht. Na gut, das hier ist Sommerraps, aber ja, das liegt so ähnlich. Hier, das sind, dies hier Deutschland, das ist hier Schweden, hier hinten ist Australien, China, die Zahlen. Wichtig sind, nehmen wir uns einfach nur mal einen von diesen Bars hier raus. Das hier unten, der blaue, oder erstmal, was ist überhaupt hier gezeigt? Was ist hier gezeigt? Hier sind die Direktkosten gezeigt, die ein Farmer hat, wenn er Raps anbaut. Und die setzen sich zusammen aus den Ausgaben für das Saatgut, aus den Ausgaben für die Düngung und aus den Ausgaben für den Pflanzenschutz. Und dazu kommen noch ein paar weitere Ausgaben, Maschinen, Diesel für den Traktor und so weiter und so fort. Das Saatgut ist hier unten. Ist der kleinste Anteil an den Kosten für den Farmer. Das hier ist Düngung. Und hier oben der graue Bar, das ist der Pflanzenschutz. Das heißt, der Saatguthersteller verdient hier nur unten und die Chemiebetriebe, die die Insektizide, die Pflanzenschutzmittel herstellen, die den Dünger herstellen, die verdienen sich eine goldene Nase. Letztendlich ist es auch die Erdölindustrie, weil dieser ganze Dünger, diese ganzen Düngerkosten hier, da geht sehr viel Methan rein. Daran verdient die BASF Winterhall, an dem Methan, was hier für die Düngerherstellung benutzt wird. Okay? Das heißt also, es wird sehr viel Geld an diesen Geschichten verdient und das verdienen nicht die Saatguthersteller. Was hat jetzt Monsanto gemacht? Monsanto hat in seine Sorten den Pflanzenschutz eingebaut. Das sind diese sogenannten BT-Maislinien oder Zuckerrüben und so weiter. Die produzieren Bacillus thuringiensis Toxin und sind deswegen resistent gegen Insekten. Das heißt, der Farmer muss in dem Falle nicht mehr Insektizid sprühen und wird nicht mehr dem Chemieunternehmen hier die Pflanzenschutzmittel abkaufen, sondern er bezahlt einen höheren Preis für das Saatgut. Okay? Dann wird dieser blaue Balken hier größer. In Deutschland ist das so. Wenn man jetzt hier zum Beispiel, ich habe keine Zahlen für Transgen-Raps aus USA drauf, aber da wird dieser blaue Balken hier größer und der graue Balken wird weniger. Und der Gesamtpreis wird insgesamt niedriger. Das ist das Geschäftsmodell von Monsanto. Trades einbauen in Samen, die man sonst von außen von Chemieunternehmen zukaufen muss. Ist das für uns relevant? Bei uns darf man keine Transgenen anbauen. Es ist für uns relevant. Wieder ein Beispiel, wieder die Kleinwandslebener Saatzucht. Die stellen mit die besten Zuckerrübensamen weltweit her. Das ist deren Expertise. Die werden auch in den USA nachgesucht. Also der USA-Markt für Zuckerrübensamen ist fast ausschließlich von KWS dominiert. In Michigan werden sehr viele Zuckerrüben angebaut, im nördlichen Illinois. Auch nach Indiana werden noch Zuckerrüben angebaut. In den USA sind Zuckerrüben nur vermarktbar, wenn sie BT sind und Roundup Ready. Anders kriegen sie die dort nicht in den Markt. Die Pharma kaufen ihnen die nicht ab. Die KWS hat jetzt hervorragendes Saatgut, muss die Lizenzen für die Benutzung von BT und von Roundup von Monsanto dazu kaufen und tritt dann ungefähr die Hälfte ihres Gewinns an diesem Saatgut als Lizenzgebühren an Monsanto ab. Das heißt, selbst wenn unsere deutschen Saatguthersteller bei uns gar keine transgenen Pflanzen anbauen können, im Ausland müssen sie die transgenen Pflanzen vertreiben, weil sie sonst nicht im Markt sein könnten, bezahlen die für jede Tonne Samen, die dort verkaufen, eine ganze Menge Lizenzgebühren an Monsanto. Es wird, das Problem verstärkt sich eigentlich, weil natürlich die Forschung, die damit zusammenhängt, sich auch zunehmend in die Länder verlagert, wo die Märkte sind. Das heißt, auch viele deutsche Saatgutbetriebe verschieben inzwischen ihre Forschung in die USA, nach China und nach Brasilien, um dort eben direkt nah am Markt zu forschen und dort die Lizenzgebühren für die Innovationen abzugreifen, wo sie eben zu holen sind.
Eine Frage zu dir.
Ja.
Sind unten die einzelnen, sind das verschiedene Saatgutstücke?
Das sind verschiedene, das ist UK, das ist in England, Frankreich, Deutschland, das sind verschiedene Standorte. Das sind DE, 13, das kennen Sie vielleicht von Ihren Stempeln auf den Eiern, das sind die EU-weiten Kennnummern für. Das ist. Es sind im Prinzip verschiedene Saatguthersteller, die dann auch da jeweils in Schweden zum Beispiel werden sie andere Saatguthersteller haben als in Deutschland. Also die Preise für Saatgut variieren auch zwischen den verschiedenen Ländern. Das kann ich. Ich weiß nicht, wer hinter diesen Nummern steckt. Aber das Saatgut hier ist nicht teuer. Das ist hier ist es der Dünger und die Pflanzenschutzmittel, die das so teuer gemacht haben. Das sind einzelne Betriebe. Das sind Daten von einzelnen Betrieben. Also dieser Betrieb hat halt sehr viel gedüngt und sehr viel gespritzt. Das sind mal über ein paar Jahre. Hier sieht man zum Beispiel so einen Anstieg in dem Düngerpreis. Und das war ein Jahr, in dem der Ölpreis wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. So immer im Endeffekt so um die 560 oder sowas Euro, die der zwischen 400 und 500 Euro, die der Farmer an Direktkosten für die Produktion von Raps hat. Jetzt rechnen wir mal da aus, was er damit anfangen kann. Der Rapspreis liegt momentan, habe ich heute nachgeguckt, an den Terminbörsen bei 350 Euro pro Tonne. Ein typischer Ertrag pro Hektar liegt bei 4,5 Tonnen pro Hektar. Wenn man jetzt die Zahl mit der hier multipliziert, kommt man auf diese hier. 1.575 Euro kann der Farmer einnehmen für die Rapssamen, die er auf diesem Hektar produziert. Die typische Betriebsgröße in Deutschland liegt bei ungefähr 50 Hektar. Das heißt, auf diesen 50 Hektar mal der Zahl hier kann man dann pro Jahr ungefähr 80.000 Euro an Raps verdienen. Verdienen heißt, ist erstmal das, was man für das Produkt bekommt. Davon müssen wir jetzt abziehen, die Kosten. Die Direktkosten 562 Euro pro Hektar sind nochmal 28.000 Euro, bleiben als Gewinn übrig 50.000 Euro knapp. Da ist noch keine Abschreibung von Maschinen drin, da sind nicht Pachtkosten drin, wenn der Farmer Land pachten muss. Da ist seine Arbeitszeit nicht berechnet, er hat noch keine Krankenversicherung bezahlt, er hat noch keine Rente zurückgelegt, er hat seine Kinder noch nicht in die Schule geschickt, er hat sich nichts Neues zum Anziehen gekauft und so weiter. Also Steuern muss er möglicherweise auch bezahlen, wenn er es dumm anstellt. Also ein guter Bauer ist in der Lage, mit wenig Steuern auszukommen. Und Bauern klagen auch immer, dass sie nicht viel verdienen und so, das fahren trotzdem Mercedes, aber man sieht hier schon, dass damit wird man nicht reich. Ne? Deswegen sind viele Landwirte Nebenerwerbslandwirte. Und für viele lohnt sich das auch kaum noch, zu den Preisen anzubauen. So, letzter Teil des Vortrags, noch ein paar Dias. Großer Philosoph Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Seite 89. Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie zu anderer Produktion, materieller und geistiger. Wie bei einem einzelnen Individuum hängt die Allzeitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätigkeit von Zeitersparung ab. Das sagt also, je weniger Zeit ich für Arbeit investiere, umso mehr kann ich für andere Dinge Zeit benutzen. Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie aus. Ich bin nun beileibe kein Marxist, aber da hat er recht. Also und hier steckt viel drin über Landwirtschaft. Und ich komme gleich in den nächsten letzten Dias da noch kurz drauf zu sprechen. Ich zeige Ihnen kurz noch ein bisschen was über Landwirtschaft in Deutschland. Wir haben in 2010 knapp 300.000 Betriebe in Deutschland gehabt, die eine durchschnittliche Fläche von 55 Hektar hatten. 1,1 Millionen Arbeitskräfte, die da beschäftigt werden, das sind gar nicht so wenig. Und davon ungefähr die Hälfte im Haupterwerb. Das ist schon ein Wirtschaftszweig, der eine Rolle spielt. Was haben diese Farmer in Deutschland geschafft über die letzten 200 Jahre? Die haben es geschafft, dass wir für Nahrungsmittel kaum noch Geld ausgeben müssen. Was hier gezeigt ist, ist der Anteil an den Konsumaufgaben in privaten Haushalten von 1850 bis 2014. Also der Prozentanteil an dem Einkommen, die eine Familie oder die ein Individuum ausgeben muss, um sich Nahrungsmittel zu kaufen. Und das in dem Fall enthält das die Kosten für Tabak und alkoholische Getränke. Was gar nicht wenig ausmacht, wenn man jetzt diese Zahl 13,8 hier nimmt und nimmt den Tabak und die alkoholischen Getränke raus, sind das nur noch 10%. Also ein Deutscher im Jahr 1850 hat 61% seines Einkommens nur für Nahrungsmittel ausgegeben. Hier im Jahr 1960, als ich geboren worden bin, mussten meine Eltern immer noch 25% ihres Einkommens aufwenden, um mich groß und dick zu füttern. Also wir haben früher sehr viel mehr Geld für Nahrungsmittel ausgegeben als heute. Was hat das mit Marx zu tun? Es hat mit der Ökonomie der Zeit zu tun. Damals mussten sehr viel mehr Menschen Arbeit auf der Farm investieren, um Nahrungsmittel zu produzieren. Durch die Rationalisierung der Landwirtschaft, durch Fruchtfolgen, durch Dünger und so weiter und so fort, ist die Landwirtschaft extrem viel produktiver geworden. Das heißt, wir können mit sehr viel weniger Aufwand, Arbeitsaufwand, sehr viel mehr produzieren. Also wird der Preis niedriger. Gleichzeitig sind Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt worden. Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, heißt eigentlich im Realdeutsch, Menschen sind arbeitslos geworden. Also frühere Landbevölkerung ist arbeitslos geworden, hat aber dann Arbeit in den sich neu entwickelnden Industrien gefunden, konnte dort auch vergleichsweise mehr verdienen als in der Landwirtschaft und das hat wirtschaftliches Wachstum erzeugt. Also dieses Absinken der Preise, die wir für Nahrungsmittel ausgeben, hat auch mit unserem wirtschaftlichen Wachstum zu tun. Stellen wir jetzt mal 1890 und 2013 gegenüber. Damals hat ein Haushalt 14-18% von seinem Einkommen für Miete und Energie ausgegeben. Heute sind es vielleicht 22%. Das sind Durchschnittszahlen. Hier der Kölner gibt sicherlich mehr aus, der Mensch, der in Viersen wohnt, wahrscheinlich weniger. Das sind eben über die gesamte Republik gemittelt. Nahrung und Getränke 72% in 1800. In 1890 nur noch 55%. Das sind jetzt die Zahlen ohne Tabak und ohne Alkohol, 9,2%. Und das ermöglicht es uns dann eben sehr viel mehr Geld für Bildung und Unterhaltung auszugeben, wobei hier muss ich mal pro domo sprechen. Diese 8,5%, die der durchschnittliche Deutsche ausgibt von seinem Einkommen in diesem Slot, ist nur Freizeit. Das ist das, was er für Bildung ausgibt. 0,7%. Wie viel ist das in Euro? Können wir ganz einfach ausrechnen. Wenn man annimmt, ein durchschnittlicher Deutscher verdient von mir aus 3.000 Euro, sind 0,7% 21 Euro. So viel ist uns Bildung wert. Natürlich, Sie bezahlen ja Steuern, die Steuern nimmt dann der Staat, bezahlt mich damit, ich stehe hier rum und spreche, aber letztendlich bezahlen Sie Bildung schon auch noch anders. Aber das ist verdammt wenig, was jeder Einzelne in Deutschland dafür ausgibt. Waren Dienstleistungen 10%, Verkehr 12% und das Sparvolumen ist dramatisch gestiegen. Das heißt, die Leute können sich sehr viel einfacher ein Sicherheitspolster bilden als jemand noch im Jahre 1800. Und das ist im Prinzip, steht immer 100% zur Verfügung. Wenn ich von diesen 100% 72% für Nahrung ausgebe, kann ich eben wenig sparen, kann ich wenig für Bildung ausgeben. Das heißt, vieles von dem Lebensstandard, den wir heute haben, von dem, was wir uns leisten können, hat auch damit zu tun, dass wir einfach weniger für Nahrungsmittel ausgeben müssen. Ja, und damit bin ich eigentlich mit Wirtschaftsfaktoren durch. Und ich denke, wir sollten trotzdem was für die Unterstützung der Landwirtschaft tun. Wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft. So, vielleicht ende ich auf dieser optimistischen, positiven Note, weil wir können auch wirklich was tun, indem wir aktiv werden und Bier trinken.